Es gab heftige Turbulenzen durch die faschistische Regierung in Spanien, oder muss ich sagen, die falangistische. Und nach dem Militärputsch in Griechenland, gerade am Falle Spanien, ist dann auch die Sache aufgebrochen. Es gab in der Keksfabrik in Hannover von Balsen eine große Gruppe von spanischen Frauen, die an den Öfen gearbeitet und Kekse gebacken haben. Die haben aufgrund der Ostpropaganda eines Tages revoltiert und einen Streik gemacht. Der Streik war natürlich unangenehm für die Fabrik, genauso wie für die Frauen. Wie überhaupt? Was ist da? Wieso können Spanier so etwas tun? Wir haben in unserem spanischen Programm dazu einen Kommentar gebracht und eine Informationssendung. Was ist Streik? Die Spanier wussten ja nicht, was ist Streik? Muss ein Streik genehmigt werden? Wie lange darf er dauern? Um welche Sachen kann es dabei gehen? Und so weiter. Daraufhin rief mich der spanische Botschafter an und sagte, ich sollte das unterlassen. Spanische Leute könnten überhaupt nicht verstehen, was das alles ist, und Demokratie und Freiheit und so weiter. Und da überlegen Sie bitte, hätten Sie das hingenommen? Ich habe es nicht hingenommen. Ich war sehr höflich und freundlich. Und es hat 4 Wochen gedauert, da hat der spanische Botschafter seine Mitarbeit im Bayerischen Rundfunk abgesagt. Denn wir hatten ihm bis dahin die Möglichkeit gegeben, auf eigenen Wunsch oder einmal im Monat oder ähnlich, als spanischer Botschafter zu den Spaniern zu sprechen. Wir wollten ja die Brücke nach Spanien, obwohl das ein phalangistisches System war. Spanien war von Anfang an interessiert, dass die Spanier Spanier bleiben, dass der spanische Stolz nicht verletzt wird, dass keine Kritik geübt wird an dem, was da mal war. Und das war Bürgerkrieg, war absolut verboten, obwohl es ja ein Krieg der Bürger in Spanien war. Man hat mich in dieses große nationale Denkmal Valle de Caídos geführt, wo also die gefallenen Spanier beerdigt sind und jetzt auch Franco. Und bei der Frage, und wo sind denn die Toten der anderen Seite, war ein Tabu verletzt und ich musste sehr vorsichtig sein. Kurzum, der Verkehr mit Spanien war, solange Franco da war, schwierig. Nachdem er weg war und König Juan Carlos und die Demokratie wieder da, haben mir viele Spanier erklärt, dass sie ja eigentlich auch wie wir CDU sein und bürgerlich, und dass das alles ein Irrtum war und Spanien muss nach Europa. Ich habe aufgehört, über die Vergangenheit mit ihnen zu reden. Das hat ja keinen Sinn gehabt. Aber der Minister für die Sindicados, wie das in Spanien geheißen hat, Solís, ein Mann aus Andalusien, hat mir bei einem Abendessen eindeutig gesagt, er war spanischer Minister unter Franco. Ach, wissen Sie, eigentlich bin ich ja auch christlich-sozial und wir verstehen uns doch gut. Da merken Sie, wie versucht wurde, auf einer menschlichen Ebene sie anzunähern, und wie mir ziemlich deutlich gesagt wurde, wenn ihr im spanischen Programm etwas freundlicher wäret, würden wir das PAL-Fernsehen nehmen. Andernfalls nehmen wir das französische oder ein anderes System. Also da waren schon Angebote. Der Fall Griechenland war eklatant. Die Militärregierung kam über Nacht. Sie wollte natürlich bei den griechischen Arbeitern in Deutschland Anerkennung oder Verständnis. Sie haben ja dann den König verjagt, König Konstantin, bei dem ich gewesen war. Und sie haben einfach Studenten verhaftet, Professoren verhaftet und das ganze Griechenland terrorisiert. Und im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks waren ja auch Personen, die noch was anderes zu tun hatten, als sich um das Ausländerprogramm zu kümmern. Und die sagen dann, warum kommt aus Athen eine Beschwerde über den deutschen Rundfunk? Meine Antwort war, weil das ein Militärregime ist, ein faschistisches. Und da hieß es dann schon auch, Moment mal, sind die Beziehungen nach Griechenland nicht wichtiger als diese politischen Überlegungen? Die wussten ja gar nicht, was in Griechenland vorging. Sondern man hat gesagt, na ja, das ist ein NATO-Partner und die Amerikaner sind doch auch und so. Es gab einen Fall mit der griechischen Drachme. Wir haben an einem Samstag gemeldet, dass die griechische Drachme abgewertet wird. Es war ein Riesenprotest bei der Bundesregierung, was wir da senden, und das sei die Unwahrheit und so weiter. Und wir konnten beweisen, dass wir die Quelle der Nachrichten beim Internationalen Währungsfonds in New York hatten. Denn auf dem gleichen Flur vom Internationalen Währungsfonds war eine journalistische Partnermöglichkeit. Wir konnten beweisen, und tatsächlich wurde die Drachme wenige Tage später abgewertet. Und plötzlich war der Bayerische Rundfunk derjenige, der es vorher gemeldet hat, woher wusstet ihr das? Ihr seid ja toll. Und trotzdem diplomatische Schwierigkeiten gebracht hat, ja, hättet ihr nicht warten können, bis... Das war die Frage. Sollten wir eine Nachricht, die wir haben, liegen lassen, bis sie Wahrheit wird, oder sollten wir sie senden und warten, was passiert? Und ich gebe zu, wir hatten einen gewissen Sportsgeist, wir waren Journalisten, wir wollten vielleicht auch mal den Ball übers Netz spielen. Tja, ich war auch ein bisschen einsam, denn ich hatte natürlich fast keine Rückendeckung von der deutschen Regierung, Rundfunkfreiheit. Ich hatte fast keine Rückendeckung von den Kollegen, weil ja keiner wusste, was eigentlich in dem Ausländerprogramm vorgeht. Jeder hat gesagt, ja, lass die senden, diese Ausländer, und bitteschön und so. Bis dann Schwierigkeiten kamen und die deutschen Kollegen gesagt haben, können Sie mir mal erklären, was ist da eigentlich los? Und da sie von Griechenland oder Spanien nur ganz wenig wussten oder Vorurteile hatten, war es natürlich auch schwierig, mit denen überhaupt zu sprechen. Lange Zeit war die Sache mit den sogenannten Gastarbeitern eine völlige Nebensache in Deutschland. Bevor nicht die Kontroverse mit Spanien kam und dann mit dem griechischen Militärregime, war ja kein Problem. Und plötzlich kam ein Problem. Der Vorwurf kam natürlich von Griechenland, vom Militärregime und von Spanien. Bis die deutsche Seite verstanden hat, dass hinter diesem Vorwurf antidemokratische Tendenzen liegen, vergingen mindestens 1,5 Jahre. Denn zuerst hat es geheißen, Journalisten, ach so, natürlich. Einer meiner Kollegen, der später Radiodirektor geworden ist, hat in unserer Redaktionskonferenz den Begriff vom Emigrantenjournalisten gebracht. Das war kein freundliches Wort. Ich hatte mit meinen eigenen Kollegen und in der eigenen Umgebung die Schwierigkeit. Allerdings, ich hatte die Hilfe meines Intendanten Christian Wallenreiter und meines Radiodirektors Walter von Kube. Ich konnte mich auf die verlassen. Trotzdem bin ich zu meinem Intendanten geholt worden, zum Rundfunkrat, in den Programmausschuss und zur ARD, und ich musste erklären, was hier eigentlich vorgeht. Und da ich erklärt habe, wir sind auf einer demokratischen Basis mit journalistischer Freiheit, hatte ich noch Recht. Trotzdem hat man immer gesagt, kann er keine Ruhe geben. Tja, mein Lieber, konnten Sie einen Bakoyannis beruhigen, dass er wegen Deutschland die demokratische Freiheit seiner Heimat verkleinert oder freundlicher macht? Konnten Sie die Spanier in meiner Redaktion überzeugen, dass der Franco so böse auch nicht ist? Das ging doch gar nicht. Oder ich hätte bei meinen Mitarbeitern das Vertrauen verloren, das ich 5 Jahre lang aufgebaut habe, und sie hätten dann am Ende gesagt, der Bogner ist auch so ein Deutscher. Wenn es schwierig wird, geben Sie nach. Und das war nicht. Ich habe nicht nachgegeben. Natürlich habe ich versucht, Schwierigkeiten zu vermeiden, wenn es ging, oder zu mildern. Aber die Regierungsstellen in Bonn und in München, ich kann die Münchner Regierung nicht ausnehmen, hatten den Wunsch, es soll Ruhe sein. Wir haben genug Ärger. Man darf nicht vergessen, die interne deutsche Situation. Rundfunkfreiheit hat ja bedeutet, erstens die Freiheit des Rundfunks schlechthin, zweitens, dass der Rundfunk eine Ländersache ist und dass die Bundesregierung in Rundfunkangelegenheiten sehr vorsichtig sein muss. Also war eine direkte Maßnahme entweder gegen den Rundfunk als solchen oder gegen den Rundfunk aus einem Bundesland wie Bayern eine schwierige Geschichte. Also musste man der Bundesregierung direkt antworten, wenn direkt gefragt wurde. Man konnte aber auch indirekt antworten, um die direkten Fragen zu vermeiden. Und so habe ich halt zum Beispiel mit dem Staatssekretär Mörsch im Außenministerium einmal ganz offen gesprochen. Der war aus Württemberg. Und ich habe gesagt, Herr Mörsch, bitte, so und so ist das. Was machen wir? Was würden Sie machen? Und so habe ich mit anderen Personen und Abgeordneten gesprochen, wenn sie zugänglich waren. Und ich habe meinen Vorgesetzten natürlich Material und Argumente geliefert und Briefe gezeigt und Dokumente und so weiter. Und dann sagten die auch, was machen wir denn jetzt? Als Walter von Kube in Pension ging, wurde der Hauptabteilungsleiter Kultur Gunther Lehner sein Nachfolger. Der wollte endlich Frieden und Ruhe haben und hat mich von dieser Abteilung abgelöst.